Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Wir fragen heute wieder, also wir, das sind, hallo Anne.
Hallo Anja.
Anne und ich, mein Name ist Anja, wir sprechen heute wieder mit jemandem ganz Interessanten über das Thema, was liest eigentlich? Unser großes Thema heute ist True Crime. Also wahre Fälle, echte Krimis, die sich da draußen so abspielen. Und das kann man doch am besten besprechen mit jemandem, der sich da wirklich richtig gut auskennt. Und wir haben einen wahnsinnig interessanten Gast. Wir haben nämlich Michael Kühner für uns gewinnen können, dass er heute mit uns plauscht. Michael Kühner war, oh Gott, wenn ich es jetzt richtig recherchiert habe, weit über 40 Jahre bei der Stuttgarter Polizei. Hat da ganz, ganz viel gemacht, also vom Streifenpolizisten bis hoch zum stellvertretenden Polizeipräsidenten. Hat er sehr, sehr viel Verantwortung gehabt und auch unglaublich viel erlebt, wie wir jetzt gleich noch hören werden. Und er hat auch was ganz Tolles gemacht. Er hat nämlich den Polizeihistorischen Verein in Stuttgart gegründet und dann auch 2015 das Polizeimuseum eröffnet. Er bietet Stadtführungen an, nämlich Mordsgeschichten, wenn ich es richtig weiß. Ich habe auch übrigens schon mal eine Führung bei ihm mitgemacht und bin total begeistert. Heute noch, ich kann mich noch an ganz viel erinnern und habe gedacht, oh mein Gott, was ist hier alles passiert? Und das aus erster Hand ist natürlich, ja, ist was ganz, ganz Spannendes und Faszinierendes. Genau, aber nicht nur das. Herr Kühner ist eigentlich so ein bisschen so ein Tausendsasser, weil er schreibt nämlich auch Bücher. Es gibt von ihm auch Bücher über das, was hier so in der Gegend passiert ist. Und insofern haben wir, glaube ich, ganz viele Themen. Und ich hoffe, dass dieser Buchplausch heute dafür reicht. Wenn nicht, müssen wir nochmal einladen unbedingt, weil es gibt so viel zu erzählen, glaube ich. Und damit sage ich jetzt einfach mal herzlich willkommen, Herr Kühner. Hallo.
Ja, hallo zusammen. Freut mich, hier mit euch über mein berufliches Leben plaudern zu dürfen. Und ich denke schon, dass es eine recht spannende Geschichte werden kann.
Da bin ich mir ganz sicher. Und ich glaube, das, was einem jetzt zuerst dazu einfällt, also mir ging es zumindest so, ich habe mich gefragt, warum Sie sich eigentlich für diesen gefährlichen Job entschieden haben. Was hat Sie da zur Polizei gezogen, zu all dem, was Ihnen dann so passiert ist?
Ja, da würde ich auch wiederum sagen, wie auch im Beruf, hier war auch der Kommissar Zufall am Werk, denn ich wollte eigentlich gar nicht zur Polizei. Ich wollte eigentlich noch eine kaufmännische Lehre nach einer Mechanikerlehre anschließen und dann technischer Kaufmann werden. Aber okay. Ja, wie es halt so ist, dann hätte ich zur Bundeswehr gemüsst. Und dann habe ich gesagt, da gibt's ja die Möglichkeit, zur Polizei zu gehen. Und wenn man dort anderthalb Jahre bei der Bereitschaftspolizei war, dann kann man sich ja um die Bundeswehr drücken. Und so habe ich mich dann bei der Polizei beworben und kam eigentlich zur Bereitschaftspolizei im Jahr 67, in einer Zeit, als ich überhaupt nicht die Polizei im Kopf hatte. Da war ich mehr auf der Seite gestanden, wo man eigentlich mit der Polizei nicht so gern was zu tun haben wollte.
Die wilden 68er, 67er.
Genau. Ja. Das war natürlich auch dann bei der Polizei eine irre Zeit. Ja, da lernte ich zum ersten Mal auch solche Begriffe wie Gehorsam, wie Marschieren, Handgranaten werfen. Also alles Dinge, die ich später in meinem Beruf unbedingt gebraucht habe. Ja. Also nicht. Und da habe ich mir dann gedacht, ob das der richtige Beruf ist. Und habe dann aber eigentlich dann auch mir gesagt, nein, du machst es zu Ende, dann kommst du mal nach Stuttgart und dann bist du bei der richtigen Polizei, nicht mehr bei der Bereitschaftspolizei. Und dann, ja, dann habe ich das dann auch dann durchgezogen, kam dann zum ersten Polizeirevier. Man sagt ja, das ist die Davidswache von Stuttgart. Und da habe ich dann so richtige klassische Streifendienst-Polizeiarbeit erlebt. Und ab dem Moment war ich infiziert von diesem Beruf.
Weil es so abwechslungsreich ist, weil jeder Tag was Neues bietet, neue spannende Sachen, die da draußen passieren?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Ich denke einfach, dieses Abwechslungsreiche, dieses nicht zu wissen, was passiert jetzt in der nächsten halben Stunde oftmals. Natürlich ist viel Routine auch dabei, aber ich weiß noch, wo ich das erste Mal einem Bürger eine Zahlkarte wegen falschen Parkens ausgestellt habe. Da war ich so aufgeregt, ja, dass ich ein ganz nasses Uniformhemd hatte. Ja, aber das hat sich dann im Laufe der Jahre doch sehr schnell gelegt.
Das glaube ich sofort.
Aber wie gesagt, diese abwechslungsreiche Tätigkeit, dieser Nachtdienst, dieser Tagesdienst, Situationen, die man eigentlich nie voraussehen kann. Man sagt ja, der Streifendienst ist sozusagen die Feuerwehr der Polizei, immer als erst am Einsatzort, am Geschehen. Natürlich auch sehr gefährlich und von daher gesehen, muss ich sagen, ja, war toll. die Zeit im Streifenwagen.
Aber Sie sind ja auch Leiter der Stuttgarter Mordkommission dann geworden. Und da denkt man ja automatisch dran, okay, das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen gefährlicher, spannender, geheimnisvoller, was auch immer.
Also ich muss da ja vielleicht etwas dazu sagen. Man sagt ja immer, ja, also die, das, man merkt es ja bei Ihnen auch schon ein bisschen Krimi-verwöhnt. Ja? So nach dem Motto, der Schutzpolizist kommt und sagt, guten Tag, Herr Kommissar, treten Sie zur Seite, ich muss zum Tatort, ja, dann kommt die taffe Kommissarin. Also diese Märchen, ja, die tun mir immer ein bisschen weh, weil so ist es nicht. Ja. Mhm. Es sind zwei Berufe, zwei Aufgaben, aber ein Ziel, ja, Sicherheit und Ordnung im Griff zu haben. Und ob das jetzt nun ein Schutzpolizist ist, der eigentlich in der Situation viel gefährlicher wird, wenn der Leiter der Mordkommission oder der Mordermittler kommt, dann ist der Fall eigentlich, was die Dramatik anbelangt, zunächst mal erledigt. Und wenn ich das jetzt etwas heftig sagen kann, das Opfer ist tot, ja. Und jetzt geht's eben darum, den Fall aufzuarbeiten, den Täter zu ermitteln und hinter Gittern zu bringen, ja. Und das war ja auch der Grund, warum ich dann auch zur Kriminalpolizei gewechselt habe. Ich wollte dann nicht nur immer so den ersten Angriff fahren, sondern ich wollte wirklich diese Fälle zu Ende bearbeiten. Mhm. Ich wollte die Täter ermitteln. Ich wollte wissen, warum macht er das? Und dieses ganze Konfliktsfeld, Täter, Opfer, Polizist, das ist natürlich schon eine faszinierende Geschichte. Und Rätsel lösen macht ja eigentlich auch jedes Kind gern. Und das ganze Leben ist ja ein Rätsel und ein Mordfall ist ein besonderes Rätsel. Und das zu entwirren und dann sozusagen den Täter festzunehmen und zu sagen, jawohl, ich habe wieder ein kleines Stückchen für die Gerechtigkeit getan, das ist schon eine tolle Sache.
Welchen Fall haben Sie da zum Beispiel noch besonders in Erinnerung?
Also ich denke, einen Fall, der hat nichts mit Mord zu tun, sondern das war eigentlich ein Fall, der mich sehr, sehr lange, auch im Nachhinein bis heute noch nicht aus dem Kopf geht. Das war ein Fall, wo ein junger Mann, 18, 19 Jahre, drogenabhängig, zunächst seine Mutter um Geld angebettelt hat, sie dann fast erwürgt hat, dann geflohen ist. Dann ist er nach Stuttgart gekommen und in einem Kaufhaus in Stuttgart hat er auf der Toilette eine Verkäuferin vergewaltigen wollen, hat sie dann auch gewürgt bis zur Bewusstlosigkeit. Und nur durch einen Zufall, weil ihre Beine aus der Toilette unten rausgeschaut haben und Kolleginnen das bemerkt haben, konnte der Täter sein Vorhaben nicht beenden, ist geflüchtet. Und diesen Fall habe ich ermittelt als Sachbearbeiter und habe den Täter auch dann, konnten den dann auch festnehmen. Aber was für mich in diesem Fall das eigentlich das Eindringlichste und Belastendste war, das war das Opfer. Mhm. Diese Frau war im Grunde genommen Zeit ihres Lebens traumatisiert. Sie konnte, ich habe mit dem Ehemann mal ein paar Jahre später gesprochen, sie konnte kein Kaufhaus mehr betreten. Sie war auch in der gesamten Beziehung zu ihrem Mann gestört. Das heißt also, im Gegensatz zum Täter, der möglicherweise resozialisiert wurde oder wie auch immer, nachdem er seine 9 Jahre abgesessen hatte, die Frau wird dieses Erlebnis eigentlich nie verarbeiten können. Und das merkt man dann, was solche Taten, wo man ja oftmals immer nur vom Täter redet, ja. Warum hat er das gemacht, ja? Da bin ich halt der Auffassung, wir müssen vielleicht viel, viel mehr auch nach den Opfern schauen.
Da haben Sie jetzt, also polizeiseitig auch, sind Ihnen ja auch so ein Stück weit auch immer die Hände gebunden gewesen, oder? Also man kann da ja als von der Polizei aus her für die Opfer ja gar nicht so wahnsinnig viel tun, oder?
Ja, ich denke mal, nehmen wir mal an, insbesondere bei diesen besonders belastenden Geschichten, Vergewaltigungen oder sexueller Missbrauch. Ja, da denke ich schon, dass es hier eben eine wahnsinnig sensible Herangehensweise bedarf. Und da ist die Polizei ja auch nun inzwischen weit fortgeschritten. Man nimmt meistens so gut es geht Frauen zu den Vernehmungen. Mhm. Man versucht wirklich hier mit aller Sensibilität vorzugehen. Denn ich denke immer wiederum, und das ist ja auch dieses Faszinierende an diesem Beruf, ob Sie jetzt Täter vernehmen oder mit Opfer umgehen, ja. Sie müssen ein empathisches Gefühl für Ihr Gegenüber entwickeln können. vom Täter brauchen Sie sich nicht nach Moral und Sitte fragen, sondern ich möchte einfach von dem Täter ein Geständnis. Mhm. Von dem Opfer, das möchte ich ihm das Gefühl geben, es ist nicht alleine, es geht weiter. Mhm. Und dazu gehört natürlich schon auch ein absolut positives Menschenbild. Und das kann man nicht dann irgendwie so wie im Kaufhaus runterklimpern und sagen, 8,50 Mark, so, Sie können wieder gehen, sondern hier ist eigentlich die ganze Person, die ganze Persönlichkeit gefordert. Mhm.
Ist das auch eine besondere Herausforderung in dem Beruf, eben der Kontakt zu den Opfern, aber auch der Kontakt zu den Angehörigen, jetzt zum Beispiel in einem Mordfall?
Der Kontakt zu den Angehörigen, der ist im Grunde genommen natürlich relativ kurz, weil das Opferumfeld, ja, da stellt sich ja nur die Frage, inwieweit ist dieses Opferumfeld für die Ermittlungsführung entscheidend? Ich kann mich ja in diesem Fall mit meinem ganzen Team, mit der ganzen Sonderkommission nur darauf konzentrieren, den Täter zu ermitteln. Für die Opferarbeit im Großen, da kann die Polizei dann nicht mehr zuständig sein. Es gibt natürlich bestimmte Opferorganisationen, die wir dann vermitteln. Aber letztendlich sind wir für den Täter zuständig.
Also ich glaube, man hat es ja jetzt ja schon so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, also man hat es ja jetzt ja schon rausgehört, als Sie den Fall geschildert haben. Aber ist es so, dass diese Fälle, die Sie da erlebt haben, dass Sie die auch so persönlich, so menschlich, emotional auch berührt haben, dass Sie da das einfach so für sich so ein Stück weit mitgenommen haben, dass Sie das beschäftigt hat?
Ich muss sagen, wer auf diesem Gebiet arbeitet, wer mit Mordopfer zu tun hat, mit Mordfälle, mit Tode, der braucht schon eine unheimliche psychische Stabilität, damit er diese Fälle nicht mit nach Hause nimmt. Mich fragen immer wieder auch Menschen, ja, wie konnten Sie das alles wegstecken? Und da muss ich dann sagen, eine Krankenschwester auf einer Kinderkrebsstation, die sieht, wie ein Kind möglicherweise 14 Tage später stirbt, das halte ich eigentlich für psychisch noch viel belastender. Wenn wir kommen, ist es vorbei. Ein Mord ist irreversibel. Da gibt es nichts mehr. Ja? Insoweit, da geht es jetzt nur noch, den Täter zu ermitteln. Mhm. Und insoweit habe ich eigentlich diese Fälle nie mit nach Hause genommen.
Würden Sie sagen, dass Ihr Job gefährlich war?
Nein, eigentlich. Ja, nun, gefährlich ist relativ. Je länger ich mich mit Tötungsdelikte beschäftigt habe, auch in meinen Büchern über Mordfälle, ja, da muss ich wirklich sagen, es ist oftmals ein so unglaublicher Zufall, ob sie noch morgen leben oder nicht mehr leben. Insoweit ist das, sehe ich Polizeiberuf eigentlich als ein normales Risiko an, Kriminalpolizei nicht mehr und nicht weniger. Diejenigen, die eigentlich am heftigsten gefährdet sind, sind für mich nach wie vor die Streifenbeamten, denn die wissen nie, in welche Situation sie hineinkommen.
Hat sich Ihr Beruf eigentlich über die Jahre auch verändert, in den Anforderungen und auch durch die technischen Möglichkeiten?
Ja, klar. Die Kriminaltechnik, die Forensik, die hat natürlich einen Riesenschritt gemacht, insbesondere über die DNA-Analyse. Das ist war sozusagen in der Ermittlungstätigkeit ein Quantensprung. Ja. Man kann das vergleichen, wie wenn man von der Postkutsche in Düsenjet steigt. So hat sich natürlich die Beweissituation ja auch verändert. Ja. Es ist ja klar, wenn Sie nur ein Haar haben oder einen Hautschuppen und können damit nachweisen, dass Sie am Tatort waren oder dass Sie als Täter in Frage kommen, dann ist es natürlich eine unheimliche Hilfe in der Ermittlungsführung. Wenn man sich mal überlegt, wie das angefangen hat, ganz, ganz früher, um die Jahrhundertwende, 1890, 99, da hat man mit einer erkennungsdienstlichen Behandlung angefangen, da haben wir noch Körperteile vermessen, ja. Dann kam der Fingerabdruck, das war dann schon wieder ein Riesenschritt, der weiterging. Und dann kam die DNA, also man sieht, dass diese Technik, diese Forensik zur Ermittlungsunterstützung natürlich immer weitergeht.
Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen über einen Teil Ihrer Fälle gesprochen und was sich früher so getan hat. Damit kann man ja schon davon ausgehen, dass Ihnen Historie auch ein Stück wichtig ist. Also wenn Sie jetzt auch gerade, ne, so ein bisschen so ausholen. Und ich weiß, in der Führung haben Sie das auch. Haben so ein bisschen so von ganz früher auch erzählt, weil so richtig sicher waren die Straßen in Stuttgart auch schon da, schon ganz früher nicht. War das so ein bisschen die Intention, dieses Museum dann zu gründen? Um das so ein bisschen so einzufangen, was hier in der Region alles so los war?
Ja, also die Motivation für das Museum, das war eigentlich, das waren zwei Dinge. Einmal stand ich im Abendrot meiner beruflichen Laufbahn und war kurz vor der Pensionierung. die Fußball-Weltmeisterschaft gerade hinter mir gebracht, dann noch 2 Jahre. Und es war schon mal ein tolles Event. Und dann haben wir, und ich war eigentlich schon immer historisch interessiert, insbesondere auch in der Polizei. Wie ist diese Organisation gewachsen? Warum ist es staatliche Polizei? Warum gibt es, wie ist es mit Schusswaffen? Ja? Mhm. Also all diese Dinge haben mich immer schon interessiert. Wo komme ich her? Wo kommen wir insgesamt her? Wie steht diese Polizei in dieser Gesellschaft? Und das war so dieses große Thema. Und weil ich natürlich auch wollte, dieses Verhältnis Polizei-Bürger in dieser Stadt, in diesem oder in diesem in Württemberg, ja, noch optimaler zu gestalten, dass sie diese Polizei kennenlernen, nicht nur jetzt als Knöllchenpolizei oder von der Straße her, sondern dass sie wirklich sagen, was hat eigentlich diese Polizei für eine wichtige Aufgabe für diese Gesellschaft zusammenzuhalten, Schiedsrichter zu spielen, für Recht und Ordnung zu sorgen, banal gesagt. Und wie war das damals? Wie war das im Dritten Reich? Wie war das in der Weimarer Republik? Wie war eigentlich Täterermittlung im 19. Jahrhundert? Das hat mich natürlich und auch meine 2 Mitstreiter, mit denen ich das Museum gemeinsam aufgebaut habe, unheimlich interessiert. Und so haben wir gesagt, wir wollen ein Museum machen. Das wäre doch eine tolle Sache. Und dann ging's los. War natürlich wahnsinnig schwierig, weil wir hatten kein Geld. Wir hatten natürlich auch von der Polizei keine Unterstützung in dem Sinn, dass man gesagt hat, ja gut, okay, wenn ihr ein Museum macht, da stellen wir euch alles zur Verfügung. Jeder hat gesagt, nee, wir haben eine andere Aufgabe als Museum zu bauen. Mhm. Ja. Aber das hat uns dann nicht immer mehr gereizt und dann hat es dann auch geheißen, ja, Polizisten und Museum, das kann ja niemals klappen. Ja, die sollen da ihre Straftäter verfolgen. Ja. Und je mehr die Leute gesagt haben, ihr schafft es nicht, das richtige Museum hinzukriegen, je mehr sind wir natürlich dann gierig geworden, dieses Museum hinzustellen. Und dass wir es geschafft haben, das hängt damit zusammen. Und ich kann den Beweis antreten, dass wir wirklich den Titel Museum uns verdient haben, indem wir 2015 unter 62 nichtstaatlichen Museen den baden-württembergischen Toto-Lotto-Museumspreis gewonnen haben, dotiert mit 20.000 Euro. Also das zeigt, dass das nicht nur so eine kleine Glitsche ist, eine Uniform, ein Schlagstock und ein Helm und vielleicht noch eine Pistole, sondern dass wir wirklich Polizeigeschichte erzählen, Polizeigeschichte im Kontext dieser Stadt. Wie hat sich diese Polizei hier gezeigt? Wie hat sie sich entwickelt? Was war ihre Aufgabe? Was ist ihre Aufgabe? Und das Modell hat ganz gut funktioniert.
Das hört sich so an, ja. Wo kriegen Sie denn Ihre Ausstellungsstücke her? Das ist ja, glaube ich, auch noch mal eine Herausforderung, ne?
Ja, ist richtig. Wir hatten zunächst auch gedacht, oh, hoffentlich reichen unsere Exponate für eine Ausstellung, ja. Es gab da in verschiedensten Kellern, sind da also Exponate herumgelegen. Wir hatten natürlich auch schon ein Riesenarchiv. Und es gab schon immer in der Polizei so Leute, die da ein bisschen was gesammelt haben. Dann sind die aber in Ruhestand gegangen und dann ist das irgendwo rumgelegen. Und so sind wir dann sukzessive zu bestimmten Exponaten gekommen. Ich könnte Ihnen natürlich jetzt ungefähr eine Stunde erzählen, wie wir zu ganz bestimmten Exponaten gekommen sind, aber das würde den Podcast sprengen. Ja, es ist einfach durch das, dass wir dann diesen polizeihistorischen Verein gegründet haben und bekannt geworden sind, kamen sie dann vom ganzen Land, wir haben da noch was, könnt ihr das brauchen oder könnt ihr es nicht brauchen, ein alter Fernschreiber oder was auch immer. Und so haben wir natürlich ganz tolle Exponate gekriegt. Manches haben wir aus eBay rausgeholt. Ja. Mhm. Da waren wir eigentlich auch überall unterwegs. Und ich muss wirklich sagen, bestimmte, wenn wir in den Fallbereich reingehen, ja, nehmen wir mal bestimmte Mordfälle, die wir ausgestellt haben. Da haben wir natürlich dann von der Staatsanwaltschaft noch Beweisstücke gehabt. Also zum Beispiel eine Tatwaffe, Patronenhülsen. Und diese Exponate oder zum Beispiel von diesem brutalen Fall Geisburger Brücke, wo 2 Kollegen erstochen wurden, 2 schwer verletzt wurden, da haben wir noch den originalen Tonbandmitschnitt mit dieser dramatischen Situation, die sich da zugetragen hat, als diese Kollegen eigentlich harmlos einen angeblichen Schwarzfahrer kontrollieren wollten und dann plötzlich in eine Situation kamen, wo es auf Leben und Tod ging.
Ich habe Gänsehaut.
Also da haben wir natürlich schon in unserem Museum schon ein bestimmtes Alleinstellungsmerkmal, auch was zum Beispiel die ganze RAF-Geschichte anbelangt, ja, Fotos aus den Zellen Bader-Meinhof, ja, wo es ja darum ging, dass man gesagt hat, naja, diese arme Terroristen werden ja im Grunde genommen mehr oder weniger weggesperrt, was ja alles nicht stimmt. Die durften ja tagsüber, wurden die Zellen aufgemacht, die konnten da hin und her gehen, konnten sich unterhalten. Also von wegen Folter oder Beschränkungen im Umgang war natürlich, können wir dann alles im Grunde genommen in unserem Museum nachweisen, dass es eben so nicht war. Und das ganz Entscheidende ist ja, dass wir in unserem Museum nicht Stellung beziehen für die Polizei oder gegen die Polizei, sondern wir haben schon den wissenschaftlichen Anspruch zu sagen, wir halten uns ausschließlich an Daten und Fakten. Mhm. Wir wollen nicht bewerten, es könnte so gewesen sein oder wir denken, es war so, sondern wir sagen ganz einfach, das können wir nachweisen, so könnte es gewesen sein, ja, oder so sagt die Aktenlage und damit ist gut. Mhm. Und da kommen wir dann eigentlich auch gut ins Gespräch mit allen möglichen Bürgern, die dann rauskommen, und das ist unser größtes Lob, wenn die dann rauskommen und sagen, boah, das hätte ich auch nicht gedacht, jetzt habe ich eine andere Einstellung zur Polizei.
Mhm. Welchen Fall aus der Stuttgarter Geschichte fanden Sie denn am interessantesten?
Ja, also die Frage, welcher Fall ist am interessantesten, ist schon schwierig zu sagen. Das heißt ja nun, interessant heißt ja auch der brutalste, ja.
Oder
der emotional am angreifendsten. Ja. Ja, so möchte ich das eigentlich nicht kategorisieren. Sondern es gibt natürlich Fälle, nehmen Sie den Fall von diesem Yvan, der sogenannte Betonmord, wo ein junger Abiturient in einem Waldgebiet von einem eifersüchtigen 18- oder 20-Jährigen mit seinem Freund erschlagen wurde. Dann haben sie diesen jungen Mann dann auch übelst malträtiert, nachdem er tot war, haben seine Leichenteile dann in Blumenkübel eingegossen und versenkt. Und wenn man dann hier jetzt sieht, was für ein sinnloses Verbrechen, ja, junge Leute ohne jegliche empathische Regung verüben. Und das Mädel, das da dabei war, wo dann hier in der Vernehmung sich verhält, wie wenn das sich hier um einen Kaufhausdiebstahl geht, ja, dann muss ich sagen, da ist man dann schon erschüttert, was in menschlichen Seelen sich abspielt, ja. Und wie schnell es geht, dass sie diese Grenze überschreiten und sagen, jetzt töte ich.
Das ist ganz schön gruselig.
Ja, es ist halt, ich sage immer wiederum, die Wirklichkeit ist natürlich hier in diesem Bereich nicht eben so konsumierbar wie der Tatort am Sonntagabend. Mhm. Und das ist natürlich ein ganz entscheidender Unterschied zwischen Fiktion und Realität. Und da denke ich ja auch bei vielen solchen Romanen, die sich einerseits eines echten Falles bedienen und dann aber ihn ausschmücken in Richtung Roman, damit sie Roman drunter schreiben, da tue ich mir immer ein bisschen schwer, weil da geht dann sozusagen das Ende des Falles so aus, wie sich der Romanschriftsteller, das sich denkt, ja, bedient sich aber eines echten Falls, ja, und geht in die Gehirne der Täter oder Protagonisten herein und sagt, ja, so könnte es gewesen sein. Mhm. Könnte, muss aber nicht. Deshalb sage ich, True Crime, das, was ich geschrieben habe, das sind wirklich Fälle, die sich so zugetragen haben.
Da sprechen Sie ja auch drüber in Ihrem Podcast, ne? Weil das Polizeimuseum hat ja auch einen eigenen Podcast.
Richtig. Ja, also da hole ich natürlich auch Kollegen her, die selber wirklich Fälle erlebt haben, wie es war. Auch die persönliche Beziehung zu den Kollegen noch. Ja, ich hatte eine Kollegin, die wurde entführt von einem Täter, der schon vorher als Mörder einsaß in Santa Fu in Hamburg ausgebrochen ist. Und dann bei einer Kontrolle in Stuttgart die Kollegin mit ihrem Kollege überwältigt hat, ihnen die Waffe abgenommen hat und dann eine Odyssee losging, die bis in die Nachmittagsstunde ging, mit einem Banküberfall und, wo die Kollegin sich beteiligen musste. Ja. Und mit der Kollegin habe ich lang gesprochen, auch damals direkt nach der Tat, als sie wieder frei war. Und jetzt nach dieser langen Zeit, das Ganze war Anfang der 90er Jahre, ich glaube 1992, ja, war sie auch bereit, über diesen Fall mit mir zu sprechen. Und ja, und das sieht man dann auch. Ja, hier geht es nicht mehr um 21.45 Uhr bist du wieder frei, ja, sondern da geht es darum, um ein echtes Menschenleben. Und wenn sie dann so einen Einsatz leiden und dann feststellen, jeder Fehler kann unter Umständen tödlich sein, ja, dann können sie sich vorstellen, unter welcher Anspannung man da steht. Mhm.
Ja, umso faszinierender ist es, finde ich, tatsächlich, also dass sie die, wie auch immer, Beteiligten als Gäste auch in ihrem Podcast haben. Also das ist eine ganz klare Podcast-Hörempfehlung. Wir stellen den Link natürlich auch bei uns rein, dass ihr das alles auch mal mithören könnt. Es ist toll. Ich habe schon einige Folgen durch und bin ganz fasziniert, aber auch wirklich jedes Mal mit Gänsehaut, weil man ja eben weiß, es ist genau das, ist passiert. Und das hat nochmal so, ja, das ist eben nicht der Tatort oder den Thriller, den man liest. Ne? Sie fordern ja auf ihrer Seite vom Polizeimuseum auch zum Mitreden auf. Was wünschen Sie sich denn da?
Ja, wir nehmen natürlich gerne Kritik auf, ja, was wir verändern können. Wir wären natürlich auch gerne mal bereit, eine Sonderausstellung wieder zu machen, was sehr, sehr schwierig ist. Wir haben nämlich auch ein rollendes Museum. Wir haben ja auch Oldtimer, die wir zum Beispiel, die setzen wir natürlich ein, insbesondere auch sozusagen als Sympathieobjekte für die Polizei. Mhm. Das ist das eine. Wir machen zum Beispiel Behindertenausfahrten mit diesen Streifenfahrzeugen, ja, um auch hier Menschen eine Freude zu machen. Mhm. Ja. Wir haben natürlich auch andererseits ein Fahrzeug in unserem Bestand. Dieser Vito, der ist ein ganz berühmter Vito, der im Fernsehen kam, als letztes Jahr die Stadt entglast wurde in dieser üble Nacht, als eine Horde wild gewordener Jugendlicher oder junger Menschen meinten, sie müssten die Stadt zerstören. Und natürlich Streifenwagen und natürlich Polizeibeamte angreifen. Ja. Dieses Fahrzeug haben wir natürlich auch für unser Museum oder für unser rollendes Museum uns gesichert, um vielleicht mal ein paar Jahren zu demonstrieren, was Gewalt gegen staatliche Macht, wie sich die entfesselt, was passiert, was passiert mit den Kollegen. Ja. Denn sie sind natürlich werden sie nicht als Karl Mayer angegriffen, sondern als Institution Polizei. Mhm. Nur das betrifft den Einzelnen, der sagt, ich bin jetzt der Karl Mayer und nicht die Institution. Ja, und ich fühle mich jetzt wirklich gedemütigt, in meinem Beruf beschädigt. Und das sind natürlich Dinge, die auch den Bürgern mitzuteilen und zu sagen, hey, die machen das nicht aus Spaß, hier für Ordnung zu sorgen, sondern sie schützen deine Freiheit, sie schützen deine Rechte. Mhm. Und dann benimm dich doch wenigstens einigermaßen anständig und korrekt.
Also bevor wir Sie jetzt zu Ihren Buchempfehlungen fragen, wollte ich noch eine Sache, jetzt nach all dem, was wir jetzt gehört haben, drängt sich das tatsächlich auf. Sie haben mal in einem Interview, haben Sie mal gesagt, zum Mörder kann jeder werden, wenn ein bestimmtes Bündel von Umständen und Zufällen zusammenkommt. Und Sie haben dann weiter gesagt, die Täter arbeiten sich in der Regel ja nicht vom Kleinkriminellen zum Mörder hoch, irgendwann passiert es einfach. Das kann man mal so stehen lassen, aber die Frage, die sich daran anschließt, wäre, glauben Sie noch an das Gute? Weil das ist ja wirklich, also Sie haben ja wirklich viel erlebt in all den Jahren. Und wenn ich so ein Zitat lese, dann denke ich, oh mein Gott, ja, das ist, also auch das, ich habe hier permanent Gänsehaut. Aber ist es so, glauben Sie noch an das Gute?
Ja, ich bin ein durchweg positiver Mensch. Das hängt auch damit zusammen, dass ich Menschen unheimlich mag. Ich bin auch ein sehr extrovertierter Mensch. Ich gehe auch auf Leute zu, heute noch. Ich krieg halt ab und zu mal eine drüber, ja, wie jeder. Nein, ich meine jetzt
bildlich.
Bildlich gesprochen. Aber wenn Sie nicht dieses positive Menschenbild haben, ja, dann denke ich, dann ist dieser Beruf schlecht, dann wird man zum Misanthropen. Man glaubt, es gibt nur Schlechtes. Mhm. Nein, es sind doch nur ganz wenige Prozente, die hier als Kriminelle und in übelster Art und Weise auffallen. Wichtig ist für mich und war auch für meine ganze berufliche Zeit, dass man neben dem Beruf noch was anderes hat. Mhm. Dass man eine Familie hat, die intakt ist, einmal. Und dass man sich in einer Welt bewegt, die nichts mit der Polizei zu tun hat. Und das war für mich eigentlich immer der Sport. Ich bin begeisterter Trainer von Fechtern, gebe heute noch begeistert Kindern Fechtunterricht mit 8, 9 Jahren, obwohl ich nun schon im fortgeschrittenen Alter bin. Auch da natürlich mit Ehrgeiz. Klar, ich bin da genauso empathisch und fordere, aber ich fördere auch. Und so denke ich, ist es unheimlich wichtig, dass man dann wegkommt von dieser Polizei, mhm. dass man was anderes sieht und sagt, nee, es ist nicht alles schlecht. Was ich im Dienst erlebe, muss ich abschütteln, mhm. Denn es gibt noch ein Leben neben der Polizei.
Ich wollte eigentlich auch noch fragen, ob Sie Krimis lesen, aber das hat sich ja jetzt schon fast beantwortet, oder? Also Ihnen reicht dann das Verbrechen in der Realität?
Also mich fragt man immer, ob ich auch begeistert Tatort oder sonstige Krimis angucke oder Thriller. Also sagen wir mal so, ich ziehe mir ab und zu mal so ein Teil rein, so eine Thriller-Serie, so eine wirklich wunderbar übertriebene, das ist ja schon mal was ganz toll. Da geht es mir ja nicht um den Fall als solchen, sondern ist er spannend, ja. Diese und das sind die Amis für mich ja führend in der Richtung, ja. Was die Jungs alles hinkriegen, ja, das ist ja schon sensationell. Und wie oft die überleben, ja, in anderthalb Stunden, ja, das ist ja noch sensationeller. Aber das ist für mich Unterhaltung, ja, nicht mehr und nicht weniger. Das Gefährliche ist bei solchen Dingen ja immer, wenn Zuhörer oder Fernsehzuschauer sagen, boah, das sind doch tolle Polizisten und das mit echt verwechseln, ja. Und da wird es natürlich dann gefährlich, in jedem Polizisten den Superman zu sehen. Nein, es sind ganz normale Menschen, die ihren Beruf ausüben, die versuchen, jeden Tag für diese Stadt Sicherheit und Ordnung zu produzieren, geben ihr Bestes, nicht mehr und nicht weniger.
Aber haben Sie vielleicht sonst noch einen Buchtipp für uns, mal abgesehen von der Kriminalität?
Abgesehen von der Kriminalität? Oh, das wird schwierig. Also ich kenne, wer sehr gut schreibt, das ist dieser Heinz Strunk. Ja. Sagt Ihnen der was? Heinz Strunk hat ja genau. Der goldene Handschuh. Das ist ja von dem ein irres gutes Buch. Ist allerdings, ich widerspreche mich jetzt, weil Heinz Strunk hat, da geht es um einen Serienmörder in Hamburg, der in diesem goldenen Handschuh, das ist so eine sehr Spelunke auf St. Pauli, dort hat er sich mehr oder weniger sein Leben zugebracht und hat dann aber mehrere Frauen umgebracht, wurde dann durch mehr oder weniger auch durch eine Zufallsgeschichte entdeckt. Aber das kann ich empfehlen, zum einen, wenn einer wirklich gut geschrieben ein Krimi lesen will. Was aber meine andere Buchempfehlung ist, ich bin natürlich auch ein Fan von Biografien. Mhm. Und unter anderem kommt jetzt ein Buch raus von Bülent Ceylan. Der schreibt, hat ein Buch rausgebracht, das ist jetzt am 8. September erst rausgekommen. Und da habe ich das Lektorat gelesen, nicht das Lektorat, sondern die erste Besprechung. Ankommen heißt es. Und er schildert da wunderbar interessant, wie er in Mannheim da aufgewachsen ist als Türkenkind, ja, wie er dann trotzdem den Weg gegangen ist und angekommen ist in dieser Gesellschaft. Mhm. Also das finde ich jetzt zum Beispiel ein sehr unterhaltendes Buch, das ich mir so schnell wie möglich holen werde. Ja. Und dann natürlich viele Biografien, aber das geht dann wieder in den Bereich, wo ich dann natürlich mit Museum zu tun hatte, wie das heißt, als die Soldaten kamen, heißt es. Mhm. Das ist ein Buch von einer Wissenschaftlerin, die das mit dem Märchen aufgeräumt hat, dass nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich nur die Russen vergewaltigt haben im Osten. Also sie hat auch natürlich sehr, sehr viele Beispiele gefunden, die hier stattgefunden haben. Und das habe ich auch selber recherchiert in meiner Zeit, in der Museumszeit, was in Stuttgart hier passiert ist. Insbesondere von den Franzosen, die hier mit den marokkanischen Soldaten hier übelste Vergewaltigungen und Verbrechen begangen haben. Aber wie gesagt, das wäre so das, was ich so als Buchtipp, wie gesagt, zur Unterhaltung natürlich, den Bülent Ceylan. Aber ansonsten habe ich mich halt wirklich viel in diesem Bereich bewegt. Mhm.
Dann sagen wir an der Stelle jetzt einfach schon mal vielen Dank. Wir empfehlen natürlich auch Ihre Bücher. Die Links entsprechend, die sind dann auch bei uns auf der Seite zu finden. Wir sind jetzt total neugierig. Also ich muss unbedingt ins Museum, habe ich beschlossen. Und ich möchte auch wahnsinnig gern bei Ihnen nochmal so einen Mordspaziergang einfach mal machen. Ich möchte mit Ihnen nochmal durch die Stadt. Und ich hoffe, ihr da draußen habt auch Lust dazu bekommen, auch vor allem auch mal auch in den Podcast reinzuhören. Das ist halt also wirklich True Crime, wie man das halt auch wirklich tatsächlich so bezeichnen kann. Und wir sagen an der Stelle jetzt einfach mal, lieber Herr Kühner, vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja, ich bedanke mich dann ganz recht herzlich und es hat mir auch riesig Spaß gemacht. Sie haben das gemerkt. Ich habe das wirklich mit Inbrunst auch gerne hier gemacht, um mal zu zeigen, was ein Polizistenherz sozusagen hat.
Ich fand das ganz toll, weil das ist auch was, was ich auch tatsächlich mitnehme. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Anne. Ja, das ist wirklich so. Genau. Also an der Stelle vielen herzlichen Dank, dass Sie unser Gast waren. Und wir sagen einfach mal bis ganz bald. Und allen Hörern da draußen vom Buchplausch sagen wir tschüss, bis nächste Woche.
Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Für unsere Buchplausch-Hörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher, entdeckt Bestsellerlisten, die Hörbücher von DP natürlich auch, oder lasst euch ganz persönliche Empfehlungen geben. Ihr wollt das einfach mal ausprobieren? Buchplausch und BookBeat schenken euch einen ganzen Monat BookBeat for free. Meldet euch einfach mit dem Rabattcode Buchplausch bei BookBeat an oder geht auf die Seite www.bookbeat.de/buchplausch und schon seid ihr dabei. Den Link, den haben wir auch noch einmal in die Beschreibung der Podcast-Folge eingefügt. Also nutzt dieses wunderbare Angebot, einen Monat lang so irre viele Hörbücher zu hören, wie ihr wollt, denn genauso funktioniert BookBeat. Das ist nämlich toll. Ihr könnt so viele Hörbücher hören, wie ihr wollt. Das ist doch jetzt genau das Richtige, oder? Also ausprobieren. Wir freuen uns mit euch. Bis dann.